Das haben die anderen Vereine nicht unbedingt so. Alles wollten nur den Spieler halt, Marcos Alvarez, und alles andere war egal. Und sie haben mir aber tatsächlich dann halt eben so die Möglichkeit gegeben, auch mal in dieses Trainersasein reinzuschauen. Wenn ich Fragen habe, jederzeit mit Tobi mich auszutauschen, mit Thorsten als Sportdirektor. Und das hat einfach gepasst. Ich hatte ein gutes Gefühl.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster nach dem Saisonstart des VfL Osnabrück 0:1 in Sandhausen gespielt. Darüber wollen wir gleich sprechen mit unseren Gästen. Wir, das sind Benjamin Kraus und ich, mein Name ist Susanne Vetter und wir haben heute eingeladen Marcos Alvarez und Uwe Brunn und sagen herzlich willkommen. Hallo euch beiden.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, 8.30 Uhr ist es auf dem Montagmorgen. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, zu früh auch aufzunehmen, weil wir nämlich auch vorausschauen wollen auf ein Spiel, das schon in der Mitte der Woche ansteht. Der VfL Osnabrück spielt im Landespokal beim SV Meppen. Und ja, Marcos, du hast für beide Vereine gespielt. Da wollen wir natürlich auf jeden Fall nachher mal drüber sprechen. Und Uwe, du hast sehr häufig gegen den SV Meppen gespielt. Da haben wir gestern auch schon mal kurz drüber geredet. Mal ging es ganz gut aus, mal nicht so dolle. Wir wollen also auch ein bisschen in die Historie blicken, aber jetzt vielleicht erstmal mit dem aktuellen Starten. 0:1 in Sandhausen. Marcos, das ist ein Fehlstart gewesen, oder?
Ja, Fehlstart kann man das, glaube ich, jetzt nicht nennen, weil gerade die erste Phase in so einer Saison, man muss reinkommen, man ist aus der letzten Saison mit ein paar negativen Ereignissen runtergekommen. Und viele neue Spieler dort, man muss sich erstmal finden. Und ich glaube auch, dass Sandhausen dieses Jahr eine gute Rolle spielen wird mit dem Kader, den sie zusammen haben. Und dann in der 90. Plus zu verlieren in Sandhausen, ist, glaube ich, extrem bitter. Aber jetzt auch kein Hals- und Beinbruch.
Wir sind tatsächlich im englischen Wochenmodus, Susanne, du hast es angesprochen. Also Sandhausen hin zurück sind auch mal eben, wie viel ist das, 550 Kilometer einfach, glaube ich, gewesen.
Gefühlt was länger.
Jetzt die englische Woche, ein bisschen Müdigkeit herrscht vor, wie aber auch tatsächlich, und das war einer der spannenden Aspekte, fand ich, weiß nicht, wie du es gesehen hast, Marcos, beim VfL, hinten raus, oder? Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, die erste Elf läuft, dann Kehl raus, schon ein bisschen Niveauverlust. Und hinten raus hat Sandhausen ein paar Mal gewechselt und ist eher besser geworden. Und Osnabrück hat auch gewechselt, aber ist, finde ich, nicht besser geworden. Trifft's das?
Ja, kann man so sagen. Ich glaube aber auch, der junge Mann Bayer, der dann reingekommen ist, war ja erst ein paar Tage da vor Ort. Ist, glaube ich, dann normal, dass man vielleicht noch nicht alle Abläufe kennt oder nicht sofort im Spiel drin sein kann. Die erste Elf hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, das kann man so sagen. Gerade die Defensive hat erste Halbzeit gar nichts zugelassen, auch immer wieder über die Außen sich eingeschaltet. Als ich dann irgendwann mal Eule vorne gesehen habe, kurz vor Schluss, habe ich mir die Augen gerieben, ob er es wirklich ist.
Und er ist auch oder in Abseitsposition. Also das
war wir waren alle etwas überrascht.
Und deswegen, da sieht man schon, dass die Jungs fit sind und dass sie ordentlich gearbeitet haben, weil wenn Eule da vorne in der 80., 85., keine Ahnung was es war, auf jeden Fall schon weit in der zweiten Hälfte, da vorne ist und eine Flanke schlagen möchte, nachdem er vorher ja auch den Ball dahin gebracht hat, das ist ja auch noch so nicht, war nicht nach dem Standard oder so, dann weiß man schon, dass die Jungs fit sind. Und das ist, glaube ich, in der dritten Liga immer erstmal das Wichtigste, ne? Dass so einfach die Power da ist. Und das natürlich mit den Auswechselspielern dann nicht sofort geklappt hat im ersten Spiel, wie beim Gegner dann halt beim SV Sandhausen, ist halt bitter in dem Sinn. Aber nochmal, Kopf hoch, abhaken und das Schöne an der englischen Woche, am Mittwoch kann man es schon wieder besser machen.
Fehlstart war natürlich auch ein bisschen, klein bisschen provokant gefragt. Da muss man nach dem 0:1 jetzt nicht gleich drüber springen. Aber trotzdem, Uwe, es waren 600, 700 Fans auch mit dabei. Du warst nicht dabei, nur dass du einen anderen Ausflug geplant oder anderen Ausflug, wie du uns gerade erzählt hast. Aber ja, natürlich stellt man sich das schon ein bisschen anders vor. Und eigentlich war ja der Spielverlauf so, dass man, Benny, hätte sagen können, 0:0, völlig in Ordnung und dann geht man da raus.
Ja, also ich habe einen Ausflug gemacht mit einem Herrenstammtisch. Die Klaus ist der älteste Stammtisch Deutschlands und wir machen immer ein Wochenende im Jahr. Diesmal waren wir in Cuxhaven, war auch sehr lustig und sendet. Die Frauen waren natürlich auch mit dabei. Aber wir reden ja über den VfL. Heißt
aber trotzdem Herrenstammtisch, okay.
Ja, der Stammtisch ist immer jeden Freitagabend im Grünen Jäger und das dann halt nur für die Herren. Aber die Fahrt ist dann natürlich mit Frauen. Da sind wir auch alle schon recht alt oder älter, wenn man so will.
Das, auch das wollte ich sagen, so der älteste Stammtisch Deutschland. Also so alt siehst du gar nicht aus, finde ich.
Aber es ist wirklich der älteste Stammtisch Deutschland. Es gibt schon über 200 Jahre. Also da gab es auch schon oft Presseberichte drüber. Und es sind so 30 Herren und das ist immer sehr, sehr lustig und macht dann auch Spaß. Aber ich habe natürlich dann am Handy dann verfolgt die ganze Zeit. Naja, und ist natürlich so, wenn du dann in der 95. da noch ein Tor fängst, dann kannst du dann auch nicht mehr reagieren. Das war auch insgesamt sehr, ich habe das Tor hab ich natürlich auch gesehen, sehr unglücklich da, dass der Giamfi noch den Baschkim dann anschießt. Ja, da kannst du eigentlich dann auch nicht laufen, weil dann kannst du halt nichts mehr machen. Ja, Markus hat recht, dann ist natürlich eine englische Woche Gold wert. Ne? Das, wobei wir auch klar sagen müssen, jetzt, wenn wir noch nicht zu schnell nach Meppen jetzt kommen, aber die hast dann einen kurzen Ablauf, dann spielst du Mittwoch schon wieder. Nur halt in Meppen ist es ja auch nicht so einfach. Meppen ist auch nicht gut gestartet und die werden natürlich jetzt auch dann zu Hause in Osnabrück. Da wird ja dann auch dann die Luft brennen und dann spielst du Samstag ja auch schon wieder gegen Erzgebirge Aue. Das waren ja auch immer recht heiße Duelle, auch schon zu meiner Zeit. In meinem letzten Jahr 2003 sind wir ja zusammen aufgestiegen. Aue Erster, wir Zweiter. Und von daher wissen wir auch alle, die Liga wird sehr ausgeglichen und stark sein und naja, also Fehlstart auf keinen Fall, müssen wir auch nicht provokant sein, ist klar, in Sandhausen kann man 1-0 verlieren, ist kein Thema, aber jetzt muss natürlich was kommen, unbedingt.
2010, meine ich, ist Aue auch mit hochgegangen beim VfL Osnabrück, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die haben das erste Spiel gewonnen. Uwe, was mich interessieren würde, du hast ja einen speziellen Blick immer auf die Torhüter beim VfL Osnabrück, aufgrund der, allein der Tatsache, dass du selber ja über ein Jahrzehnt beim VfL das Tor gehütet hast. Wie siehst du denn den David Richter, den neuen Mann, der ja vom Typ, wie er spielt, fast schon sowas wie ein Gegenentwurf ist zu Philipp Kühn, der ja jetzt fast ja eine Ära geprägt hat beim VfL?
Ja, genau. Also man kann jetzt ja von dem einen Spiel, das ist das Braunschweig-Spiel, lassen wir jetzt mal außen vor. Das war ein Testspiel, hatte seine Sache gut gemacht. Die Reaktion auch dann vor dem Gegentor war hervorragend. Da hat er noch gar keine Aktien dran. Fußballerisch ist er wirklich sehr gut, ne, und auch groß. Ne? Und ein Berliner Junge, so wie ich. Also von daher kann es ja nicht so schlecht sein. Und also ich hoffe, dass er hier eine gute Zeit hat und sich gut entwickelt. In dem Umfeld hier mit der Presse und auch gerade als Torwart, wenn man da sich wirklich reinhaut, die Zuschauer sind ja so. Ich meine, das hat ja auch dann mal irgendwann angefangen im ersten Jahr, diese Kühn-Kühn-Rufe nachher, ne? Also auch Spaß gesagt, jetzt wo der Uwe Koschner, der jetzt Trainer ist, so zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder diese Uwe-Uwe-Rufe. Das ist auch schon ewig lange her, ne? Und naja, also von daher als Torwart, wenn man einen guten Job macht und ehrlich ist und ehrgeizig ist, und er hat ja auch die Qualität, groß, kommt bei Flanken raus, ist fußballerisch natürlich super, muss man sagen, beidfüßig, dann wird er ja schon seinen Weg machen. Ich drücke ihm alle Daumen, klar.
Ein Thema war auch in Sandhausen noch, Markus, der Innenverteidiger, der die linke Bahn so lange rauf und runter gefetzt ist, bis es dann irgendwann mal Eule gemacht hat, Niklas Wiemann. Wie siehst du diese Personalie, dass er da draußen spielt? Ist ja schon, ja, jetzt kein alltäglicher Move, den Uwe Koschner da vorgenommen hat.
Also als allererstes, der Junge gefällt mir richtig, richtig gut. Also gerade die erste Halbzeit hat er richtig Dampf auch nach vorne gemacht, was für ein Innenverteidiger mir jetzt erstmal spanisch vorkam, wenn man es so sagen kann. aber nee, hat seine Sache sehr gut gemacht. Das ist ein junger Typ, auch in dem Freundschaftsspiel gegen uns. Wir haben ja mit Bersenbrück gegen gespielt, war einer der auffälligsten immer noch für mich. Und natürlich, wenn du Eule auf seiner Position hast, den nimmst du nicht raus als Kapitän und als gestandenen Spieler, der vielleicht auch der Lautsprecher in der Mannschaft ist. Also musst du eine Position für den Jungen finden. Jumpy macht es auch nicht schlecht. Also hast du da eine gestandene Innenverteidigung, die sich da etabliert hatte vielleicht oder auch etablieren wird noch. Ja, und ihn aber ganz rauszulassen, fällt, glaube ich, dann auch Uwe schwer. Und dementsprechend hat er ihn dann auf der linken Seite gebracht. Erstmal alles super, aber dann merkst du halt auch als Innenverteidiger, wenn du Außenverteidiger spielen musst, dass es halt auch ab der 70., 75. halt mal eng werden kann mit der Luft oder mit den Beinen. Und dann, ja, sag ich mal, Fehler will ich nicht sagen, aber Stellungsspiel beim Gegentor, ne, der Ball geht in seinen Rücken, passiert einem Linksverteidiger, einem Gelernten vielleicht dann nicht. Aber nochmal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich finde, der Junge hat seine Sache gut gemacht. Natürlich muss er noch dazulernen, aber fürs erste Spiel auf dieser Position von Anfang an, glaube ich, zumindest habe ich ihn dort noch nicht allzu häufig wahrgenommen, ja, fragt man sich nur, was man dann halt eben für eine Alternative hinter ihm hat oder vor ihm hatte, weil einen Innenverteidiger auf die LV-Position zu stellen, macht man ja dann eben nicht alle Tage, ne?
Ja, ist zumindest dann ja nicht so, dass noch jemand anders da ist, der so überragend ist, dass er in Frage kommen würde, da auf jeden Fall zu spielen. So kann man es vielleicht dann mal formulieren, ne?
Niklas Wiemann hat in der Vorbereitung natürlich schon das ein oder andere absolviert, aber weißt ja auch, du hast es gerade angesprochen, es ist dann da auch nochmal ein Unterschied, ob man das in der Vorbereitung mal spielt oder dann wirklich auch in der Wettkampfpraxis nochmal. Deswegen war es, glaube ich, schon sein erstes Spiel auf dieser Position, zumindest im Liga-Alltag. Markus, du hast gerade angesprochen, du hast mit Bersenbrück gegen den VfL gespielt in der Vorbereitung. Es war das erste Vorbereitungsspiel des VfL. Wir haben auch einen Livestream gemacht und haben das verfolgt und es war spannend, denn du bist kurz vorher erst angeheuert in Bersenbrück. Vielleicht erstmal dein Eindruck von der Mannschaft als Gegenspieler und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen darauf blicken, auf den Wechsel nach Bersenbrück und wie es dir da geht.
Ja, also als Gegner vom VfL, die Jungs waren einfach platt, die sind aus dem Trainingslager gekommen, ich kenne das, du willst dann einfach eigentlich nur noch nach Hause und denkst, okay, komm, du kickst jetzt hier kurz den Oberligisten weg, hast dann ein paar Tage frei und genauso verlief das Spiel dann auch. Ne? Also die Jungs waren platt, wir waren noch relativ frisch, auch die Jungs aus meiner Mannschaft haben selten gegen eine Möglichkeit halt eben, gegen so einen Gegner wie den VfL zu spielen, weil es ist nun mal das Highlight für alle Vereine hier aus der Region. Und dann haut man halt eben 110-120% rein und der VfL vielleicht eben nur 60 oder 70 im Tank. Und dann hat man halt eben das Glück oder dieses schöne Erlebnis, dann halt auch eben 1-1 gegen den VfL zu spielen als unterklassiger Gegner. Aber auch dort hat man schon gesehen, dass der VfL Qualität hat mit einem Ball. Waren zwar müde, aber trotz allem hat man schon gesehen, dass da eine Mannschaft schon auf dem Platz steht, die zumindest weiß, was der Trainer spielen möchte.
Erzähl ein bisschen über Bersenbrück, wie kam es dann letztlich zustande? Wir hatten ja kurz vorher auch gesprochen, wo du schon angedeutet hast, na, vielleicht ist Oberliga eine Option. Wie kam der Kontakt und wie ist es mit den Jungs jetzt?
Ja, also als allererstes habe ich mich natürlich für mich hinsetzen müssen, mit der Familie auch hingesetzt und gesagt, so komm, was machen wir? Gehe ich jetzt nochmal irgendwo in die Regionalliga, wieder alleine ein Jahr rumtümpeln irgendwo für vielleicht einen gewissen monetären Betrag, der einem vielleicht, wie man sich vorstellen kann, etwas höher ausfällt als in Bersenbrück. Aber ich habe dann gesagt, so das eine Jahr in Offenbach war einfach ohne meine Familie nichts für mich. Und das, obwohl ich dort schon meine eigentliche Familie hatte, weil ich ja aus der Gegend komme. Trotzdem war es einfach so, dass ich meine Familie zu sehr vermisst habe. Gerade die Kinder, also nichts gegen meine Frau jetzt, aber ist halt einfach so, wenn man selbst Kinder hat, weiß man, wie das ist. Wenn man die dann nur über FaceTime sieht, was ja heute schon überragend ist, dass sowas funktioniert. Aber trotzdem ist es nicht dasselbe, wenn man sie abends an den Arm nehmen kann oder morgens guten Morgen sagt. Und das war mir dann einfach wichtiger. Deswegen habe ich dann den Schritt irgendwann gesagt, so okay, es waren jetzt schöne 15, 16 Jahre im Profigeschäft, auch harte, aber jetzt widme ich die Zeit einfach der Familie. Und dann ja, gab es mehrere Vereine, mit denen man sich mal hier aus der Region unterhalten hat. Aber Bersenbrück hat mir dann so dieses beste Gefühl einfach gegeben mit Jules Reimerink. Natürlich können wir hier auch sagen, der hat zu mir gesagt, also einen Tag, bevor ich eigentlich woanders zusagen wollte, mich angerufen. Er so, ja komm, hey, guckst dir doch mal an, komm zu mir, hier ist nur Spaß, Brody, wie er immer gesagt hat. Habe ich gesagt, okay, ich komme mal vorbei. Und dann war ich donnerstagsabend zusammen mit Thorsten, dem Sportdirektor, und Vincent, der ja so der Mann hinter den Kulissen ist. Und die haben mir einfach gesagt, ja, letztes Jahr sind wir Zweiter geworden, dieses Jahr wollen wir Erster werden. Und ich mag ja so Herausforderungen. Ne? Ich mag das nicht einfach zu sagen, so, ja, wir gucken mal, wo es hingeht. So, dann kurz mit Tobias Langemeier, meinem Trainer, gesprochen. Der war Feuer und Flamme für sein Konzept, das er fährt. Und das gefällt mir dann immer, ne? Wenn Leute was erreichen wollen und für was stehen. Und ja, donnerstagsabend zusammengesessen, freitagsmorgen angerufen und gesagt, okay, komm, wir machen das. Und freitags dann ja unterschrieben, wenn man das mal noch so sagen darf. Nein, aber es geht da hauptsächlich darum, dass sie mir auch gesagt haben, da ich ja jetzt sehr spontan aus dem Profigeschäft zurückgetreten bin, mir die Chance auch geben wollen, auch drumherum ein bisschen zu gucken. Dieses sportliche Leitung, dieses, was eigentlich hinter einem Verein so alles steckt. Und das ist dann halt eben das Gute, das haben die anderen Vereine nicht unbedingt so alles, wollten nur den Spieler halt, Marcos Alvarez, und alles andere war egal. Und sie haben mir aber tatsächlich dann halt eben so die Möglichkeit gegeben, auch mal in dieses Trainersasein reinzuschauen. Wenn ich Fragen habe, jederzeit mit Tobi mich auszutauschen, mit Thorsten als Sportdirektor. Und also das hat einfach gepasst. Ich hatte ein gutes Gefühl. Wallenhorst-Bersenbrück ist jetzt auch keine allzu große Entfernung. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir natürlich die ausgegebenen Ziele erreichen.
Mhm. Willst du da denn nur noch, willst du da nur gerade ein bisschen reinschnuppern oder ist es tatsächlich auch etwas, wo du sagst, auch könnte ich mir auch mal für die Zukunft vorstellen, irgendwie so weiter im Geschäft zu bleiben?
Ja, da hätten wir halt wieder dasselbe Problem, dass wenn du nicht unbedingt hier in der Region bist oder wenn du wirklich mit dem Trainer da sein oder Sportdirektor oder wie auch immer damit Geld verdienen willst, hast du natürlich das nächste Problem, dass du wieder ständig unterwegs bist. Der Jüngste in unserer Family ist jetzt 2,5 oder 2 Jahre, 8 Monate und das heißt, er müsste wieder aus seinem Familienleben rausgezogen werden. Das haben wir mit unserer Tochter gemacht, als wir nach Polen gegangen sind. Ich glaube, sie hat in den ersten 4 Jahren 3-mal die Schule gewechselt. Das ist halt suboptimal für Kinder. Und deshalb haben wir dann gesagt, so dass ja, vielleicht so dieses Trainer sein oder dieses sportliche Leiterding, alles, was hier so im Umkreis von Osnabrück ist, gerne. Aber ich werde nicht mehr für den Fußball, es sei denn, es kommt irgendwas, was man nicht ausschlagen kann, nicht mehr weg von der Familie gehen.
Ganz spannendes Projekt da ja auch in Bersenbrück, ein Verein, der wächst, auch infrastrukturell einiges vorhat und machen muss auch, wenn man tatsächlich in die Regionalliga möchte. Uwe, wie siehst du die von hier aus? Ist ja jetzt, die kommen ja so langsam hoch eigentlich erst. Ne? Ist jetzt nicht so, dass es da eine große Tradition gibt, wie jetzt, keine Ahnung, wenn man ein paar Kilometer weiter nach Herzlake schaut zum Beispiel oder sowas.
Ich kann mich auch daran erinnern, das war auch 90er Jahre, da haben wir dann in Bersenbrück auch gespielt, eine erste Runde NFV-Pokal. Da spielte, glaube ich, Bersenbrück auch schon mal Landesliga oder Oberliga. Und da haben wir, glaube ich, in der 90. 1-0 gewonnen. Und dann war es aber so, dann, wo ich die Trainerzeiten hatte, hier so im Osnabrücker Kreis, da war, glaube ich, Bersenbrück sogar mal in der Bezirksklasse, Bezirksliga, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, und dann ist halt so langsam wieder gewachsen und aufgestanden alles. Und es ist ein sehr spannendes Projekt eigentlich auch. Ne? Und von daher, das war ja wirklich sehr dramatisch, dass sie es nicht geschafft haben beim Rückspiel, im Aufstiegsrückspiel, Relegationsrückspiel. Muss ja wohl auch in Flensburg, ne?
Weiche Flensburg,
genau. Genau. Und da ist ja Thorsten Frühling, glaube ich, auch Trainer. Also da war es ja wirklich sehr knapp und da haben alle gesagt, Mensch, eigentlich hätte Bersenbrück das schaffen müssen. Ist ja ähnlich wie mit Daniel, mit Düsseldorf. Von daher, warum nicht in diesem Jahr? Und die Regionalliga Nord ist ja auch interessant. Also wenn du da nochmal aufsteigen kannst und dann mal gucken. Atlas Delmhorst hat das erste Spiel, glaube ich, hoch gewonnen gegen meinen alten Verein Reden, 5-1. Mhm. Naja, also da sind dann schon die Delmhorst Reden, vielleicht Bersenbrück. Weiß nicht, ob noch ein paar andere dabei sind, die da vielleicht oben mitspielen können. Aber den traue ich da schon zu. Und Tobias Langemeier hat sich als Trainer ja wirklich auch gut etabliert im Kreis auch. Trotz seiner, das ist ja auch beruflich noch tätig, mit Familie auch und so. Von daher ist das Projekt ja sicherlich sehr interessant. Und wünsche Alba alles Gute dafür und Tobi natürlich auch. Und ja, warum soll das nicht klappen in diesem Jahr? Ja, schön.
Wie findest du Tobi denn? Das ist ja auch einer, der jetzt, sagen wir es mal so, also der hat ja schon Bock drauf, dass seine Jungs rennen.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Soll ich den Trainer hier jetzt kritisieren? Nein. Also Tobi ist speziell, ich glaube, wenn man den Fußball hier im Umkreis von Osnabrück ein bisschen verfolgt hat, jeder kennt seine Stufe 3. Es wird ihn jetzt auch freuen, denke ich mal, dass ich das hier anspreche im Podcast von NOZ. Und sein Lieblingswort in den ersten 20, 25 Minuten ist Druck. Also jeder von uns muss Knallgas, Vollgas oder wie er es zu mir gesagt hat, bei der Einwechslung, komm Alva, jetzt Hackengas. Und das erwartet er schon von der Mannschaft. Dementsprechend intensiv war auch die Vorbereitung. Aber wenn es klappt, und das hat es ja letztes Jahr, dann passt das.
Ja. Um es noch kurz aufzunehmen, ich habe das Rückspiel im Livestream gesehen, im Hinspiel auch ein bisschen reingeguckt, da waren wir ja auch gut vor Ort. Eigentlich war Bersenbrück über 2 Spiele eher die bessere Mannschaft, muss man tatsächlich sagen. Im Hinspiel 2-2 gespielt, Ergebnis, wo man schon raus ist und sich gedacht hat, boah, passt nicht zum Spielverlauf, ärgerlich, aber halt dann optimistisch war fürs Rückspiel und dort dann halt eben 2-1 verloren.
Du hast jetzt nochmal über das Aufstiegsspiel gesprochen. Ich wollte jetzt aber auf gestern zurückkommen. Yes. Denn du hast gesagt, nach deiner Einwechslung hat er zu dir gesagt, Hackengas. 63. Wenn unser Live-Ticker das richtig notiert hat, 63. Minute reingekommen. Ja. Und dann ein schöner Freistoßtreffer in der Nachspielzeit. Von Markus Alvarez. Wir haben es im Video-Live-Blog, also wir können alle nochmal reinschauen auf noz.de, das Tor. Markus, wie viele Nachrichten gab es heute?
Ja, es hat ja gestern direkt nach dem Spiel schon angefangen. Ne? Mhm. Also Freistoßtore sind immer was Schönes und man kennt mich ja auch oder bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich halt eben die Dinger im Fuß habe. Wir hatten kurz vorher schon mal einen, aber von der anderen Seite ein bisschen näher. War jetzt nicht so meine Position, aber von
das
der...
Das wollte ich tatsächlich gerade fragen. Hast du auch genommen, ne?
Ja, also...
War der zu nah dran oder zu zentral schon? Oder,
also ich glaube, erstens stand die Mauer nur gefühlt 5 Meter von mir entfernt. Dann haben da natürlich auch riesen Kerle drin gestanden. Also die Größen, die sie hatten, ist ja normal. Und nein, aber er war einfach zu nah. Ich mag das ja, wenn der Ball ein bisschen weiter weg ist, so dass ich ihn auch scharf aufs Tor bringen kann, dass er wieder fallen kann hinter der Mauer. Ich sage immer so, diese 16, 17 Meter Dinger, die du nur so schnippeln willst, sind halt schwierig. Ne? So, ist nicht so meins. Hab dann aber eigentlich dem Philipp Schmidt daneben mir stand gesagt, hey, das ist optimal für den Linksfuß. Der Torwart hat die Mauer natürlich, weil er auch weiß, dass ich ihn draufschießen werde, sehr weit nach rechts gestellt. Habe ich ihm gesagt, schießen an der Mauer vorbei. Er wollte mich dann aber machen lassen. Im zweiten Anlauf dann genau andersrum. Da hat er zu mir gesagt, hey, ich fühle mich gut, ich sehe, ich kann um die Mauer rumschießen. Da habe ich ihm dann gesagt, also von hier, tut mir leid, aber warte ja. kurz. Ne? Ja.
ja. Das war so ein bisschen die Position wie gegen 1860, kann man
genau,
sagen.
Genau, so ungefähr. Also das, ja. Und ja, dann ist es natürlich ein geiler Einstand, ne? Kann man nicht anders sagen, wenn man dann der 90. plus 4, 5, keine Ahnung, was es jetzt genau war, aber dann eben den Siegtreffer erzielt. Das ist dann egal, ob du Kreisliga, Bezirksliga, Oberliga oder Bundesliga spielst, so ein 90-plus-Treffer ist dann einfach geil. Und es war dann auch gestern schön, einfach der Mannschaft helfen zu können, weil klar, man wird dort natürlich auch mit anderen Augen betrachtet als Ex-Profi, wenn man irgendwo hinkommt. Und dann muss man halt eben auch abliefern. Und zum Glück hat das gestern jetzt zum ersten Mal geklappt. Ich hoffe natürlich, dass es weiter so geht. Mhm.
Ihr seid auch im Niedersachsen-Pokal unterwegs, allerdings in der anderen Schiene, Oberliga und Bezirkspokalsieger. Ich meine auch in den, jetzt demnächst aktiv, glaube ich, in der nächsten
Mittwoch.
Woche. Auch Mittwoch. Mhm. Auswärts, glaube ich, ne? Irgendwie Landesligist oder so. Mhm. Okay, also.
Kurz vor Hamburg. Auch mal eine kleine Fahrt, also wo ich sage, so puh, für einen Pokal mal kurz 2,5 Stunden irgendwo hinzufahren, ist schon eine Hausnummer. Ne? Auch halt eben nochmal bei uns arbeiten alle oder studieren. Ja. Also muss man sich dann einen halben Tag halt frei nehmen. Dann ist es schon eine Herausforderung. Und auch wo ich immer sage, so ich ziehe den Hut vor den Jungs, weil ich kannte das nie. Ich habe immer Vollprofi trainiert gespielt. Und jetzt sehe ich das, dass sie halt eben 8 Stunden, 10 Stunden manchmal arbeiten und abends um 7 dann noch auf dem Platz stehen und Gas geben. So, das ist schon nochmal, und da verdient keiner sein Geld damit, dass er sagt, okay, sondern die machen das wirklich aus Leidenschaft, um halt vielleicht irgendwann mal die jüngere Generation den Sprung doch noch im Profifußball zu schaffen. Das muss man schon respektieren und seinen Hut vorziehen.
Kannst du da auch mal Tipps geben schon? Also bist du schon jemand, der dann so auch mal angesprochen wird von jüngeren Spielern und siehst dich da in so einer Rolle, oder?
Gut, ich bin ja sehr zurückhaltend, ich rede nicht gerne.
Ja, ganz schüchtern.
Nein, also es ist schon so, ich bin da hingekommen und viele kannten mich natürlich. Marcel Ruschmeier ist da, Nicolas Eiter ist da. Also die haben dann auch schon Jules Reimring, die haben dann auch schon so ein bisschen erzählt, wer da jetzt kommen wird. Und eigentlich von Tag 1 sofort integriert gewesen und Spaß mit in die Kabine gebracht. Ich habe den Jungs gesagt, ey, denkt nicht nur, weil ich jetzt vielleicht mal ein paar Jahre ein bisschen höher gekickt habe, dass ich nicht auch gerne mit euch danach ein Bierchen trinke. Also bitte behandelt mich wie einen von euch, und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr auch mal gern was extra machen wollt, stehe ich euch zur Verfügung und habe Zeit dafür. Und tatsächlich ist es echt bis jetzt einwandfrei. Die haben mich wie einen von ihnen behandelt. Nach 2, 3 Einheiten kam dann wirklich mal ein junger Kerl, gesagt, hey, können wir noch ein paar Schüsse nach dem Training machen? Ich sage, gar kein Problem. Und macht mir wirklich Spaß, also ist eine tolle Sache. Und ich hätte nie gedacht, dass etwas semi-professionelles, weil es ist nicht ganz Amateur, es ist aber auch nicht Profi, mich doch so reizt in eine Aufgabe.
Cool, dann beobachten wir das weiter. Spannendes Projekt, wie gesagt, da in Versenbrück. Und ja, ist alles gesagt worden. Wer Tobi Langemeier kennt, weiß, Platz 2 lässt er nicht auf sich sitzen. da können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Jetzt gehen wir dann tatsächlich diese eine Stufe höher, die Uwe vorhin angesprochen hat. Aus der Regionalliga kommt nämlich der nächste Gegner, das VfL Osnabrück. Und einen attraktiven Regionalligisten haben wir tatsächlich in der Aufstellung vergessen, Kickers Emden. Und da kommt jetzt der Mann ins Spiel, den wir jetzt in das Gespräch mit reinnehmen. Wir begrüßen Christoph Schillingmann an der Leitung, unseren SV Meppen-Experten bei der NOZ. Was war da los in Emden? Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt der Anspruch des SV Meppen, da zu verlieren und auch noch zwei Jungs mit Platzverweisen vorab runtergehen zu sehen.
Ja, das war auf keinen Fall der Anspruch des SV Meppen. Das hat auch der Trainer dann im Nachhinein auch deutlich gesagt, dass sie einen anderen Anspruch haben. Ja, Kickers Emden hat von Beginn an da gezeigt, wer da Herr im Haus ist. Ich glaube, sie haben die Meppen auch so ein bisschen auf dem kalten oder auf dem falschen Fuß erwischt. War natürlich für die Kickers mit der ganzen Aufstiegseuphorie. Es waren 6.200 Zuschauer da, das Wetter war super, es war ein Freitagabend. Also die sind da richtig, die hatten richtig Bock, Fußball zu spielen. Und ja, es hätte schon also bis zum 1:0, das dann, glaube ich, in der 28. Minute gefallen ist, ja, da hätte es auch schon 4:0 stehen können. Also da ist Meppen wirklich überrollt worden.
Wie siehst
kenn ich noch.
Kickers Emden auch. Ja.
Ja, da waren wir damals mit dem Riedel, ne? Und dann haben wir da auch freitagsabends gespielt und die haben damals viele Alexander Ukro und dann aus der früheren DDR alle geholt. Und das war echt immer ein, die haben getreten ohne Ende. Der Platz war, ich weiß noch, Joe Anox hatte mal wirklich, wir hatten mit weißen Trikots gespielt. Ich glaube, das war komplett schwarz-braun, wie auch immer. Also von daher war das schon immer, wir haben meistens dann im Herbst da gespielt, wenn der Platz unbespielbar war. Und naja, also von daher kann ich mir schon vorstellen, was da in Emden, wenn da 6.000 Zuschauer sind, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn, ey.
Krass. Das ist fast doppelt so viel, wie in Sandhausen waren, ne? Muss man auch mal einsortieren kurz.
So ist es, genau. Ja, spannend, ne? Dritte Liga waren sie ja mal, soweit ich weiß. Dann ist irgendwie das Geld ein bisschen ausgegangen wohl, aber wenn da jetzt wieder ein bisschen was passiert. Spannend, das auch zu sehen. Christoph, uns interessiert natürlich die aktuelle Meppener Mannschaft, wie du sie siehst. Es gab schon so ein bisschen so die These, fehlt denn Yid Karadimir so sehr, der jetzt wieder beim VfL Osnabrück ist, dass die Abwehr nicht mehr ganz so stabil ist? Oder wie siehst du sie im Vergleich zur vorherigen Saison aktuell?
Ja, also wenn man jetzt auf die Defensive mal sich ansieht. Da haben sie natürlich jetzt im Sommer drei Spieler verloren. Einmal mit Yid Karadimir, dann Sander van Looy und auch den erfahrenen Bruno Soares. Ja, das waren natürlich drei Leistungsträger, die den SV Meppen da im Sommer verlassen haben. Und ja, ich glaube, die Abwehr muss sich jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr finden. Das braucht, denke ich, auch Zeit. Allerdings habe ich jetzt in den ersten beiden Saisonspielen, die ich auch beide gesehen habe, jetzt nicht unbedingt die Defensive ausgemacht, woran es gehapert hat. Es lag eher an der Chancenverwertung. Also natürlich hat Meppen sich das anders vorgestellt, dass sie anders in die Saison starten. Aber ja, vorne gibt es wohl noch so ein bisschen so kleinere Ladehemmungen.
Markus, du hast gerade genickt. Verfolgst du den SV Meppen auch noch?
Ja, klar. Also auch ein Ex-Verein von mir, zwar jetzt nicht so extrem wie dem VfL, da schaue ich schon öfters hin oder habe natürlich auch immer noch sehr guten Kontakt in die Mannschaft rein oder auch ins Drumherum. In Meppen sind auch immer noch alte Kollegen oder mit dem Physio zum Beispiel immer noch wieder im Austausch. Sehr überraschend, dass man eben Yid Karadimir wieder zurückgehen hat lassen oder müssen. Das ist ja meistens so, habe ich von vielen Leuten gehört, dass er eine unfassbar gute Saison gespielt haben muss und dass er sogar auch beim VfL kratzt an der Tür zur Startelf. Das heißt, da hat man schon in Meppen jemanden verloren, der extrem wehtut. Und mit Bruno hat mich sehr überrascht, weil auch klar, er ist nicht mehr der Jüngste, aber mit der Ausstrahlung, die er hat, mit der Erfahrung, die er hat und einfach als Mensch, sowohl Führungsspieler als auch Gute-Laune-Typ, ihn dann auch noch gehen zu lassen, so zwei, die schon Säulen letzte Saison waren, hat mich sehr gewundert, aber man weiß nicht oder man kennt offiziell keine Hintergründe, sagen wir es mal so. Und alles andere, vorne weiß man, wie es ist. Wenn Marek oder Scheppi da mal ein Ding machen, dann fliegen die Tore wahrscheinlich wieder nur so um die Ohren. Das Wichtigste ist immer dieser Dosenöffner, den man braucht als Stürmer. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass das in den nächsten Spielen passiert. Vielleicht jetzt nicht am Mittwoch.
Vielleicht nicht am Mittwoch, ja.
Aber am Wochenende drücken wir dann die Daumen.
Wie ist denn die Stimmung in Meppen, Christoph? Hat die Mannschaft Bock? Haben die Leute Bock? Oder ist der Saisonstart jetzt mit dem einen Punkt aus zwei Spielen dann doch eher so, dass man sagt, boah, nicht der beste Zeitpunkt gegen Osnabrück? Oder vielleicht gerade doch, weil man sagt, okay, jetzt ne, ein Spiel kann alles verändern, was die Stimmung angeht. So ist es ja oft.
Also Bock haben die Leute in Meppen schon. Also wenn man sich jetzt mal den August ansieht, was da für Spiele bevorstehen. Jetzt kommt Mittwoch der VfL, dann am 18. August kommt der HSV. Also wer da als SV Meppen-Fan keinen Bock hat, ja, dem kann ich auch nicht helfen, würde ich mal so sagen.
Stimmt, DFB-Pokal
noch. Ja, es gab, ja, also die, nach dem 1:1 gegen Flensburg war die Stimmung gut, auch wenn man sich natürlich dann einen Sieg gewünscht hätte. Jetzt in Emden, die erste Halbzeit war natürlich sehr, sehr schwach. Es gab auch nach dem Spiel, glaube ich, schon einzelne Pfiffe, wie ich das mitbekommen habe. Die Meppener Mannschaft ist und der ganze gesamte Staff, die sind dann auch nach Spielende auch noch dann in die Kurve gegangen, haben mit den Fans geredet und sind, so wie ich es dann nachgefragt habe und mitbekommen habe, dann auch im Guten auseinandergegangen. Also haben sich dann wohl ausgesprochen und ja, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es dann jetzt besser wird, ne? Oder dass der erste Sieg kommt.
Markus, du kennst noch die Fans aus Meppen auch. Da geht es immer ein bisschen heiß her, ne?
Ja, also wir hatten auch dann damals, als wir mit dem Rücken zur Wand standen in der dritten Liga, das ein oder andere Gespräch, auch die ein oder andere unschöne Begegnung dann, wo wir nicht aus der Kabine raus konnten, weil eben gewisse Gruppierungen gedacht haben, dass sie jetzt mal den Molli da machen müssen. Das ist halt immer in den Fanszenen so. Das ist, hat sich leider so etabliert. Ich finde immer, das eine ist der Sport, wo man dann eben, wie schon gesagt, jetzt am Zaun diskutiert miteinander auf Augenhöhe. Das ist für mich kein Problem. Aber wenn vermummte Menschen dann in Bereichen eindringen, wo auch Familie eventuell steht oder Verwandte, dann hat das für mich nichts mehr mit Fußball zu tun, sondern dann sollen sie einfach zum Kampfsport gehen oder zu, keine Ahnung, irgendwelchen Sachen, wo sie ihren Frust ablassen können. Ansonsten war ich immer jemand, der keine Konfrontation aus dem Weg gegangen ist, der immer auf Augenhöhe, auch egal wo er gespielt hat, mit den Fans war. Dann ist es für mich in Ordnung, aber wenn jemand vermummt vor dir steht, was will er? Also warum vermummt er sich? In dem Sinne finde ich das immer, man sollte die Kirche im Dorf lassen, ist immer noch Sport, die schönste Nebensache der Welt. Und ja, das hat auch irgendwo seine Grenzen. So eine Sache finde ich gut, am Zaun sich auszutauschen, aber alles, was darüber hinausgeht, was Attacken auf Spieler angeht oder auf Familienmitglieder oder was auch immer, gehört sich einfach nicht im Fußball.
Richtig.
Uwe, mit was für einem Spiel rechnest du am Mittwoch? Gerade mit Blick auf die Konstellation jetzt, dass beide Mannschaften noch nicht so richtig im Rollen sind.
Naja, ist ein typischer Pokalfight, ne? Eigentlich können die Meppen dann nur gewinnen, weil sie ja zu Hause spielen. Da wird ja im Meppen so eine riesen Euphorie auch wieder sein. Wahrscheinlich Stadion voll. Kann man von ausgehen, die werden alles reinhauen. Das wird für den VfL verdammt schwer, glaube ich. Muss halt die Null halten. Kannst du jetzt auch nicht groß rumwechseln. Musst mit deiner ersten Elf wahrscheinlich auch spielen. Klar, englische Woche. Aber normal hat man ja früher mal gesagt, wir haben große Kader. Können wir vielleicht den einen oder anderen mal ein bisschen schonen, mal die Jüngeren spielen lassen. Das kannst du jetzt auf keinen Fall machen, meiner Meinung nach. Und bist da schon in der Verantwortung und naja, es wird halt wirklich schwer da in Meppen, voll im Haus. Von daher, ich habe ja viele, viele Sachen mit Meppen auch erlebt in meiner Zeit. Also weil Markus das gerade sagte, muss ich noch kurz loswerden. Da war ich Trainer bei BSV Rheden, das war glaube ich 2010 und Frank Klaasen war der Trainer in Meppen und war halt sehr umstritten, weil auch die spielten ja Oberliga damals, da haben sie Frank geholt, wollten dann halt unbedingt aufsteigen. Und dann haben sie während des Spiels wirklich den Frank Klaasen da so dermaßen demontiert, die Fans und so weiter. Und das war ja mein Freund, mein alter Mannschaftskollege. Und dann haben wir, glaube ich, mit Rheden in der 89., 90. das 1:1 gemacht und die Pfiffe und Buhrufe und alles. Und dann kam die Pressekonferenz und Uwe Brunn, der eh kein Meppen-Fan ist, ist dann natürlich wirklich eiskalt geblieben. Das habe ich noch nie erlebt von mir. Pressekonferenz, sportlich, alles abgehakt. Ich habe gesagt, so, das war's jetzt zum Spiel. Und dann habe ich voll die Kanne da rumgeschrien, habe gesagt, und wie ihr mit meinem Freund und Sportskollegen Frank Klaasen umgeht, das kotzt mich an, aber es ist typisch für ein SV Meppen. Und das gab dann halt damals ein bisschen Unruhe, auch da auch bei der Pressekonferenz. Lange, lange ist es her, nur das werde ich auch nie vergessen. Und naja, von daher, das war mir aber auch ein Anliegen Frank gegenüber, weil es auch wirklich ein feiner Kerl ist und war. Aber halt auch mit dem Spiel jetzt am Mittwoch auch nicht mehr viel zu tun. Aber fiel mir halt noch ein, so zu meiner persönlichen Meppen-Geschichte. In den
spannendes
Anfangszeiten beim VfL, Anfang der 90er Jahre, war der SV Meppen ja auf dem Sprung in die erste Bundesliga mit Horst Ehrmantraut damals. Da waren die ja wirklich auch dem VfL gegenüber deutlich überlegen. Und dann gab es ja irgendwann so Mitte 98 irgendwann die Kehrtwende, dann ist ja Meppen auch abgestiegen. Und dann haben wir denen ja wieder den Rang abgelaufen. Und wir haben, glaube ich, einmal zu Hause 7-0 gewonnen gegen SV Meppen, 99, 2000, so ungefähr, wie ich das noch richtig im Kopf habe. Da haben wir so ordentlich verhauen. Und ich habe ja in dem Jahr, wo als wir dann 2000 aufgestiegen sind, war mal lustig, Daniel hat dann auch immer gesagt, Uwe, geht's, weil ich konnte ein halbes Jahr nicht trainieren, weil ich hatte einen Muskelbündelriss im Oberarm. Günter Schröder war damals schon da und dann haben wir das immer zugetaped und alles. Also das war wirklich abenteuerlich. Und einmal habe ich dann gesagt zu Lothar Ganz, Lothar, ich kann nicht. Kann ich, geht nicht. Also da war das Spiel in Meppen. Und das ist dann abgesagt worden, weil es dann halt so am Regnen war. Und deswegen habe ich dann auch meine Serie, dann konnte ich weitermachen, aber das war dann auch so kurios. Denn Meppen geht nicht, ging wirklich nicht. Ich konnte den Arm nicht heben, gar keine Chance. Mit einer Hand, das habe ich dann auch mal irgendwann gelassen. Naja, und dann ist das Spiel abgesagt worden. Das war auch, glaube ich, aus dem Samstag und dann alle auf dem Zug, aber Uwe war beim Physio, so wie immer. Und das war dann so der Credo immer, ne? Uwe geht's dann immer so, ne? Mit Christian Klaasen, Daniel Thun, der mich immer schön verarscht, aber letzten Endes habe ich gesagt, komm, stell dich da einfach rein. Naja, geht heute wahrscheinlich auch nicht mehr, aber war halt damals so.
Ging damals und ging auch gut. Wie gesagt, geendet ist das Ganze ja mit dem legendären Drama gegen Union Berlin. Also genau, das war dann das Finale dieses Jahres. Ich habe mal nachgeguckt, Susanne, du hast die Spiele, glaube ich, 7 Spiele sind verbürgt. Leicht positive Bilanz von Uwe Brunn. 3 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, habe ich es mir gemerkt.
Ich habe leider einen ganz schlechten Ausdruck hier, aber deswegen habe ich auch gerade nochmal nachgeguckt, wann dieses Spiel war. Ja, müsste ungefähr so hinhauen.
Fällt dir was als ein Duell als erstes ein? Gerade vielleicht in Meppen, wo du sagst, wow, okay, da als Spieler muss ich ein bisschen durchschnaufen vielleicht mal.
Das war ganz am Anfang 91 und da habe ich auch, glaube ich, noch einen Fehler gemacht. Habe ich sonst nie gemacht, ne? Ist klar, auch wieder Spaß. Aber haben wir, glaube ich, 2-0 verloren in Meppen und wie gesagt, das war ja auch mal ausverkauft und so. Da war ja auch viel los und naja, Meppen hatte damals ja auch viele Spieler aus der Bundesliga. Manfred Kubik noch von Bayer Uerdingen damals im Tor. Später noch Stefan Brasas, so, der war noch größer als ich, so mit so einem Pferdezopf da und so. Also es waren schon urige Typen. Und in den ersten Jahren war ja, wie gesagt, war der SV Meppen ja wirklich auf dem Weg in die erste Bundesliga. Damals gab es ja 91, 92 die geteilte zweite Liga. Wir sind dann am letzten Spieltag in die Abstiegsrunde, weil wir zu Hause gegen Remscheid verloren haben und Meppen war ja eine Aufstiegsrunde. Ich glaube, da fehlt nachher, Bayer Uerdingen ist dann aufgestiegen und es fehlten dann, glaube ich, weiß ich nicht, 1-2 Punkte, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Also das war schon richtig heftig. Ne? Und mein allerletztes Spiel in meiner Karriere war im Sommer 2003, Vorbereitungsspiel in Meppen. Und da haben wir dann, glaube ich, mit Frank Pagelsdorf. Und dann haben wir dann ja bis zur 80. 5-0 geführt und dann machten die noch 2 Tore, 2 krasse Fehler von Alexander Okro. Haben wir dann, das ist wirklich war
nur am Rande.
Und naja. Und dann ging es halt 5-2 aus und dann habe ich halt in der Nacht dann entschieden, weil ich einfach vor Schmerz nicht mehr stehen konnte, dann zu sagen, komm, lass das mal lieber sein. Also mein allerletztes Spiel, aber es hatte ja nicht so eine Bedeutung, weil es ja einfach nur auch ein Vorbereitungsspiel war. Jetzt, ne? Das ist ja nicht so, als wenn du da sagst, ja, und dann. Wie gesagt, dieses Zuhause, wo wir die mal richtig verhauen haben, da einmal richtig hoch. Ich glaube, es war so 99, 2000. Mich richtig erinnere, das werde ich natürlich auch nie vergessen. Ne? Aber Meppen natürlich dann wirklich in der anderen Bewegung. Ne? Und ich sag mal, ich habe es ja eben auch gesagt, 2010 Oberliga. Ne? Da waren die ja dann sogar in der Oberliga.
Ja, da haben die beim SV Bad Rothenfelde gespielt. Da war ich damals noch bei irgendeinem Spiel. Also das war dann schon eine ganz andere Fußballwelt. Ne? Wenn die dann, aber war auch spannend, wie die irgendwie mit 600 Verrückten da auf dem Herrüster Sportpark angerückt sind und Polizeieinsatz und so. Interessant gewesen. Aber insofern ja cool, dass die jetzt auch wieder viel weiter oben unterwegs sind. Markus, wenn wir über deine Zeit sprechen beim SV Meppen, ist es ja so, dass die auch vielen VfL-Fans durchaus positiv in Erinnerung geblieben ist, weil vielleicht hat es ja für den SV Meppen dann, also was heißt vielleicht, da hat es nicht mehr ganz gereicht, dass ihr drin geblieben seid, aber der VfL hat ja mega davon profitiert.
Ja, gut, ich glaube, mein meistgelikter Instagram-Beitrag ist tatsächlich auch das Interview mit Magenta Sport nach dem Spiel gegen Dresden, wo der Reporter mich fragt, ja, und du hast noch das lila-weiße Trikot unter dem SV Meppen Trikot und ich irgendwie aus Reaktion sage so, ja, nee, so ist es nicht, aber so. Also da kam schon viel zusammen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, eben nicht abzusteigen mit dem SV Meppen, auch einfach aus persönlicher Sicht, weil dann hätte ich weiter bei der Familie bleiben können, hätte nicht bis runter nach Offenbach gemisst und hat am Ende nicht gereicht für uns in Meppen, aber halt eben für den VfL. Also es war so ein bisschen ein weinendes und ein lachendes Auge. So, war dann auch tatsächlich ein paar Stunden später, darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber auf der Aufstiegsfeier vom VfL wurde ich sogar eingeladen, offiziell. Also da hat schon viel zusammengepasst eben für den VfL. Und ja, nochmal, ich hatte aber auch eine gute Zeit in Meppen, auch trotz, dass wir halt abgestiegen sind, glaube, dass uns so ein bisschen dieser späte oder zu späte oder dann doch noch Trainerwechsel uns ein bisschen wehgetan hat, weil ich glaube, einfach mit einem Trainer, der mich geholt hat, hätten wir die Kurve kriegen können. Und dann kam auf einmal so ein Urgestein, ganz andere Taktik, ja, hip hip hurra Fußball, sage ich mal, dem alles egal war, so, er war einfach der Boss und er hat entschieden, was gemacht wird, und entweder hast du es gemacht oder du hast dich halt eben verabschiedet. Und das hat zu der Mannschaft zu diesem Zeitpunkt halt einfach nicht gepasst, weil sowieso verunsichert war, zu viele junge Spieler dabei hatten, und ja, am Ende ist knapp gescheitert, aber trotzdem hatte ich eine schöne Zeit in Meppen.
Ja, wobei es ganz spannend war, ne? Also zuerst hat es nicht funktioniert, aber hinten raus habt ihr ja wahnsinnig gepunktet noch. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ihr im, ich meine, es war das drittletzte Spiel in Osnabrück 2-2 gespielt habt. Dann lief ich so hinter ihm die Treppe hoch und dann sagte er so, boah, paar Wochen früher, und es hätte halt echt noch funktioniert. Also
ja, definitiv. Man muss natürlich, also man muss immer erstmal die Art von einem Trainer halt kennenlernen. Beide müssen sich anpassen. Ja, genau, Herr Zünder. Ich weiß, dass er, keine Ahnung, er kam, ich war eigentlich, ich habe gegen 1860 das Tor gemacht, hat einen guten Flow gehabt, danach eine Vorbereitung auf Marvin Poirier gemacht, 2-1 gegen Saarbrücken gewonnen und dann von Anfang an gespielt, dann verloren, dann wurde eben Kramer freigestellt und er kam. Und dann sind wir 7 oder 8 Stunden nach Elversberg gefahren, wo jeder wusste, okay, da gibt es im Normalfall Haue. Ich habe gedacht, okay, ich spiele, habe 90 Minuten auf der Bank gesessen, mit so einer Krawatte wieder zurück. Wir haben aber 0-0 gespielt, glaube ich, damals, oder 1-1, alle auf jeden Fall einen Punkt mitgenommen. Alle waren zufrieden, und dann sonntags, was ganz Neues in meiner Laufbahn, werde ich auch nicht vergessen, zu diesem Zeitpunkt, also wir sind ja ein bisschen weiter, wir sind nicht mehr, also Waldlauf für die Spieler, die nicht gespielt haben.
Normalerweise, oh, da hast du dich aber gefreut. Ne?
Normalerweise machst du Platztraining, so mit Spielersatz, 4 gegen 4, was haben wir? Nee, Co-Trainer mit dem Fahrrad, gib ihm in den Wald 200 Meter, 400, 600, 800, 1000 und das Ganze nochmal zurück. Nach den ersten 800 habe ich gesagt, für mich reicht's. Also es war anders abgemacht. Also ich bin davor 10 Monate auf der Couch gesessen. Ne? Also ja, dementsprechend kann man wissen, was für ein Fitnesszustand ich dann kam. Und dann habe ich gesagt, nee, dann bin ich langsam zurückgegangen. Irgendwann kamen die dann und haben mich eingeholt beim Joggen. Und dann meinte der Co-Trainer nur so zu mir, ja, wenn du das hier so machst oder mit der Fitness, dann wirst du bei dem Trainer keine Rolle spielen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das halt so. Ich mache mir jetzt auch keine große Platte. Das war mit dem Sportdirektor, mit dem Vorstand anders abgesprochen. Aber Sachen ändern sich im Fußball. So, dann kam 2 Tage später, montags war frei, dienstags kam der Athletiktrainer zu mir und hat gesagt, ja, ich soll dir vom Trainer sagen, dass du erstmal nicht mit der Mannschaft trainierst, sondern erstmal mit mir Aufholbedarf hast. Kein Problem, auch gemacht. Dann sind 2 Spiele ins Land gegangen. Ich war nicht mal im Kader. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, oh, jeden Tag 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück. Ich suche jetzt einfach das Gespräch und vielleicht endet das Ganze und wir befreien uns von diesem ganzen Druck schon vorher. Ja, dann kam raus, dass er überhaupt nicht über meine Situation Bescheid wusste, Ernst Mindendorf, dass er nicht wusste, dass ich so lange raus war und diese ganzen Geschichten. Aber Fakt ist, dann hat er mich gesagt, okay, wir gucken jetzt von Woche zu Woche, du trainierst mit der Mannschaft, hab anscheinend in der Woche gut trainiert, kam rein gegen Dresden in der Halbzeit, mach ein überragendes Spiel, er nimmt mich nach dem Spiel in den Arm und sagt, fucking hell, hätte ich gewusst, dass du so gut bist, hätte ich dich schon früher spielen lassen. Und ab diesem Moment eigentlich war dann auch die zwischenmenschliche Beziehung zwischen mir und ihm eine ganz andere. Ich habe dann viel Spielzeit bekommen und wir hätten es fast noch geschafft. Ja, ob das jetzt daran lag, ob ich dann mehr Spielzeit hatte oder ob das mit der Mannschaft einfach geklappt hat, ist einmal dahingestellt. Also das waren meine letzten Erfahrungen in Meppen.
Ja, ich erinnere mich noch an das Spiel in Wiesbaden, weil es gibt ja so einen Running Gag, dass irgendwie immer ich nach Wiesbaden fahren muss, und da hat sich so...
Du darfst bald wieder, Susanne.
Ja, danke. Ende September ist es. Sag jedes Mal an, dass ich es nicht mache mehr. da war ich dann auch sogar beim Meppen-Spiel, weil der Kollege kurzfristig erkrankt ist, und bin dann Bin dann auch zum Spiel des SV Meppen nach Wiesbaden und da war es ja auch schon, ist quasi das Ganze eingeleitet worden, ne?
Ja, wie gesagt, wir hätten einfach vielleicht ein, zwei Punkte mehr vorher holen müssen, was auch sicherlich drin gewesen wäre. Mhm. Und dann hätte man das geschafft. Und ich finde auch nochmal, dass der SV Meppen einfach ein Verein ist, der auch in die dritte Liga gehört. Einfach um dieses Derby Osnabrück-Meppen ein bisschen öfters zu haben, weil da ist einfach immer Feuer drin. Ich habe zwar leider selten oder ja nicht allzu oft spielen dürfen in diesen Derbys, gerade auswärts in Meppen nicht, weil da wollten wir immer erst defensiv stehen. Ich weiß noch, als wir gewonnen haben, ich glaube im zweiten Spieltag 2-1. Ich habe 90 Minuten auf der Bank gesessen, obwohl ich ein Spiel davor zu Hause getroffen habe. Habe ich mir auch schon gedacht, naja, Idee wieder von Daniel Thune. Aber es hat ja dann doch immer ganz gut geklappt. Von daher, also.
Das letzte Niedersachsen-Pokalspiel zwischen beiden Mannschaften hat der SV Meppen tatsächlich gewonnen und zwar in Osnabrück im Jahr 2021/22 war das, müsste so September, Oktober gewesen sein. Bremer Brücke Abend, Flutlichtspiel, bisschen, ja, nicht ganz so geiles Wetter. Der VfL neu formiert damals unter Daniel Scherning, noch ein bisschen so auf der Suche nach sich selbst und Meppen. Ich meine, mit Blacher damals schon.
Da hat Tankulic überragend gespielt.
Genau.
Der beste Mann auf dem Platz hat, der war überragend. Das Spiel habe ich gesehen.
Genau.
Also echt Wahnsinn.
Das war der Sieg vom SV Meppen in Osnabrück und natürlich erinnert man sich auch noch ein bisschen vielleicht an das Finale 2015, 0-0 nach 90 Minuten und dann im Elfmeterschießen.
Da hat VfL aber gewonnen, glaube ich, ne?
Genau, 5-4, das war das Spiel von Daniel Hoyer-Fernandes, kann man sagen, der dort im Elfmeterschießen den entscheidenden gehalten hat. Christoph, was meinst du denn, wie geht der SV Meppen das an? Oft ist es ja so, in so einem Niedersachsen-Pokalspiel, wo es ja keine Verlängerung gibt, dass der klassentiefere Club dann am ehesten die Taktik fährt, naja komm, wir spielen auf jeden Fall auf zu null und gucken mal, wie nervös die werden und hinten raus gibt es vielleicht Konterchancen oder wir machen es halt übers Elfmeterschießen.
Ja, es könnte natürlich eine Taktik sein, wie Markus gerade gesagt hat, vielleicht fängt der VfL ja auch defensiv an, also ich würde es mir jetzt nicht wünschen, dass beide Mannschaften defensiv anfangen, dann haben wir kein schönes Spiel. Ja, also klar, das ist natürlich die klassische Taktik, wenn du auf einen Drittligisten triffst als klassentiefere Mannschaft, dann willst du erstmal keinen kriegen und vorne vielleicht mit Glück einen machen. Und je länger das Spiel dann dauert, desto größer ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es dann vielleicht mit einem Lucky Punch oder so dann zugunsten vom Meppen ausgehen kann oder halt im Elfmeterschießen. Ne? Das ist ja dann die übliche Spielweise, aber es wird, wie Uwe Brunn vorhin auch schon gesagt hat, das wird, ich vermute mal, ein klassischer Pokalfight werden. Also beide Mannschaften haben, das ist der kürzeste Weg in den DFB-Pokal und beide Mannschaften werden alles reinschmeißen.
Uwe, du hast vorhin, Christoph sagt es gerade schon angesprochen, mit welcher Taktik muss der VfL rangehen?
Naja, du kannst halt wahrscheinlich nicht wechseln, du musst mit der ersten Elf spielen, musst Druck machen, musst versuchen, deine Chancen zu nutzen. Und also das Problem ist ja auch, dass du nach 90 Minuten, gibt es ja im Pokal keine Verlängerung hier im Niedersachsen-Pokal, ne? Dass du dann natürlich schon dann vorne sein musst und darfst natürlich auch keinen einfangen. Aber musst natürlich schon gucken, dass du halt wirklich Druck aufbaust und versuchst, ein Tor zu machen. Ne? Und da ist halt dann auch die Frage, wie stellst du es an? Wir haben ja auch vorhin im Vorfeld unseres Termins ja auch nochmal über die Stürmerfrage, alle Eiweißer da der Fachmann. Ne, warum spielt Engelhardt vielleicht nicht, solange wie er noch da ist? Ich meine, das ist ein Thema, was wir jetzt vielleicht auch nicht hier aufmachen müssen. Ich habe da auch zu wenig Informationen drüber, nur halt, naja, der Engelhardt war die letzten beiden Jahre eigentlich der beste Stürmer beim VfL und dann wäre es ja vielleicht ganz gut, wenn der auch dann da in Meppen dann zum Zuge kommt und dann da ordentlich vorne aufräumt. Der ist ja auch unheimlich immer aggressiv am Ackern da ohne Ende vorne. Das wäre so meine Ausrichtung. Also wie gesagt, also abwarten kannst du da nicht, sondern musst du schon volle Kanne Druck machen und dann gucken, dass die werden ja auch analysieren, die werden ja wissen, wo auch denn Schwachpunkte sind beim SV Meppen, die mir jetzt nicht so bewusst sind. Ich meine, ich glaube, zu Hause gegen Flensburg 1-1 ist jetzt auch nicht so schlimm. Die haben sich gerade vom Abstieg gerettet, die sind natürlich euphorisch irgendwo. Und Emmen hatten wir ja auch, da kannst du locker verlieren. Freitagsabend 6.000 Zuschauer da oder 6-2, dann 1-0. Das ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, da wird es ja auch Schwachpunkte geben. Auf die musst du natürlich dann hinweisen. Und die musst du dann dementsprechend auch nutzen, die Chancen. Und da musst du halt in Führung gehen. Das ist meiner Meinung nach da sehr, sehr wichtig, dass du dann nicht irgendwie dann so ein blödes Tor fängst und dann hinterherläufst. Ne? Dann ist dann die Euphorie, dann in Meppen wieder da, Zuschauer, dann hauen die Bälle auf Tribüne und na, ist dann ja unattraktiv. Ne? Und die wissen ja auch genau, nach 90 Minuten oder weiß ich nicht, 95 Minuten ist dann Feierabend. Ne? Brauchst du nicht mehr für die Verlängerung dann irgendwie dann noch dann Kräfte schonen. Schwierige Aufgabe, interessante Aufgabe, macht den Fußball ja auch interessant, ne? Dass du immer wieder vor neuen Herausforderungen stehst. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, als aus Osnabrücker Sicht, klar, wir reden ja jetzt erstmal über Mittwoch, aber du hast ja Samstag noch den Erzgebirge Aue vor der Brust. Das wird ja genauso schwer.
Mindestens.
Da sind wir auch gespannt drauf. Jetzt hast du aber natürlich die Frage an den Experten schon eingeleitet. Markus, wie siehst du es denn, diese Engelhardt-Thematik, und wie hast du den Joel Swartz gesehen in Sandhausen?
Also, wie gesagt, was da jetzt los ist bei Erik Engelhardt und im VfL, da kriegt man ja nicht allzu viele mit, oder zumindest nach außen wird nicht allzu viel getragen. Das ist auch immer ganz gut, finde ich, in einem Verein, wenn da nicht immer alles gleich an die Öffentlichkeit gelangt. Klar ist, dass er sich, also Erik, positioniert hat, dass er gerne in der zweiten Liga bleiben würde. Dazu gehört natürlich auch immer, dass man einen Abnehmer braucht und dass ein Verein da ist, der sagt, okay, wir nehmen dich. Dann können sich die Vereine zusammensetzen und schauen, ob das dann zusammenpasst oder ob man zusammenkommt. Und dann muss man für alle Seiten das Beste, glaube ich, draus machen, weil es macht nie Sinn, einen Spieler festzuhalten, der nicht bleiben möchte. Andersrum macht es aber auch keinen Sinn, nur weil ein Spieler, sage ich mal, seine Meinung oder sich positioniert hat, zu sagen, okay, wir bestrafen dich jetzt und du sitzt auf der Bank. Ich finde, Joel Swartz hat es nicht schlecht gemacht. Muss natürlich das eine Ding machen, der von der Latte zurückkommt. Ne? Gut, passiert jeden Mal. Glaube, habe noch nie jemanden gesehen, der alles reinschießt, was nicht ist. Sind halt meiner Meinung nach zwei ganz verschiedene Spielertypen. Erik ist ein sehr umtriebiger, sehr robuster Anläufer und nimmermüde, würde ich mal so behaupten, so wie ich ihn die letzten Jahre gesehen habe. Und Joel Swartz ist halt eben genau der Wandspieler, den eigentlich jeder Drittligatrainer gern haben möchte, der vorne die Bälle festmacht, der eklig ist gegen die Innenverteidiger, der halt eben dieser Boxspieler ist, wenn die Flanken von außen kommen. Deswegen hat es mich gewundert, nicht noch mehr auf Flanken zu gehen, eigentlich, wenn man so einen Spieler in der Mitte hat, so körperlich robust und auch groß. Und ansonsten
Könnten kann, die nicht eigentlich auch zusammenspielen?
Das war jetzt das, was du mir aus dem Mund genommen hast. Zum Beispiel jetzt, wenn du nach Meppen fährst und die können nicht mit der ersten Elf spielen. Ich glaube, Lars Kehl hat es ein bisschen mehr erwischt, so dass er am Mittwoch nicht fit sein wird. Ich glaube, bei Gnase geht's, zumindest das, was ich gelesen habe. Ja, wenn es dann eben bei Kehl nicht geht, es hat dann eben nicht mit der Einwechslung von dem jungen Mann so gut funktioniert. Warum dann nicht im 4-4-2 gegen den unterklassigen Gegner spielen, ist sowieso eine Formation, die ich bevorzugen würde, immer als Offensivspieler, klar. Aber ja, beide vorne. Erik drumherum, der sich auch mal gerne fallen lässt, der auch dann dagegen arbeitet und dann eben mehr Entlastung auch für Joel Swartz zu haben, weil ich weiß selbst, wie es ist, wenn du als einziger Stürmer gegen zwei Innenverteidiger 90 Minuten ran musst. Ist kein Zuckerschlecken, gerade nicht in der dritten Liga. Man unterschätzt das immer so ein bisschen, aber da geht es ordentlich zur Sache, da kriegt man gefeuert. Da gibt es noch kein VAR, deswegen ist da auch mal die ein oder andere Nicklichkeit dabei. Ich meine, man hat es zwischen Gnase und Halimi gesehen.
Ich wollte es gerade sagen.
Und deswegen muss man da schon sagen, warum nicht einfach gleich auch nach Meppen zu fahren und zu sagen, hey, hier sind wir mit zwei Stürmern, damit ihr gleich wisst, was hier los ist. Wir knallen euch jetzt weg. Also nur mal so, um halt nach außen auch dieses Signal zu geben. Aber dafür bin ich zu wenig Trainer und vielleicht auch zu viel Stürmer, um zu sagen, ja, ich will beide von Anfang an sehen. Und das ist dann doch so gut, dass Uwe da seine Entscheidung und seine Aufstellung trifft, wie er das gerne hat.
Naja, und das ist ja auch so, muss man eben nochmal das zu unterstützen. Nochmal, wir kennen ja die Internas nicht und ist alles in Ordnung, nur halt rein von der Außensicht her. Mhm. Wenn Erik Engelhardt den Verein verlassen will, will er ihn verlassen. Aber solange wie er noch da ist, das hatten wir ja vorhin, warum soll man dann nicht dann spielen lassen? Weil denn, wenn er jetzt meinetwegen gegen Sandhausen zwei Tore macht, in Meppen zwei Tore und am Samstag gegen Aue zwei Tore, dann kriegt man da vielleicht noch ein Scheinchen mehr für den Spieler. Mhm. So muss man es ja einfach sehen. Ja, wieso? Ist doch einfach so.
Das ist auch klar. Aber bloß, um Tore zu machen, müsste er dann auch im Kopf voll da sein und fit sein. Aber Uwe Kuschnert hat ja gesagt, die letzte Trainingswoche war jetzt, auch was das angeht, war eindeutig wieder in die richtige Richtung. Und ne, wir haben die Idee auf den Tisch gelegt. Mal gucken.
Ja, ich finde immer, dass es aus Trainersicht dieses Trainings- oder Vorbereitungssachen, ich meine, ich bin kein Trainingsweltmeister, ich bin auch keiner, der in den Vorbereitungen meistens glänzt, um mal ehrlich zu sein, weiß aber überhaupt schon jeder, der
bin
hier
gespannt, zuhört. Ich bin gespannt, wie der Satz jetzt mit aber weitergeht.
Ja. Kommen noch
Aber in den Spielen kommt es drauf an, sage ich immer. Wenn du da ablieferst, dann könntest du, wenn du bei mir Spieler wärst, im Training die größten Müll zusammenkicken. Ich meine, ich hatte damals auch Joe Enox als Trainer. Grüße gehen raus, da durfte ich bis donnerstags auf der Massagebank liegen. Donnerstags Standards schlagen, freitags Abschlusstraining mitmachen und Samstag habe ich gespielt und geliefert. Und dann hat er mir so lange durchgehen lassen, wie es halt klappt. Wenn es dann irgendwann nicht mehr klappt, na gut, dann muss man als Spieler dann halt auch im Training Gas geben. Aber deswegen finde ich das immer blöd, wenn man dann sagt, ja, der Spieler hat die Woche nicht gut trainiert oder der Spieler ist kein, ja, Training nicht so und so. Ich kenne ganz viele Trainingsweltmeister, die im Spiel sich dann in die Hose gemacht haben und davon kannst du dir dann halt auch nichts kaufen.
Das ist so und das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Als letztes Wort, wir sind in der Nachspielzeit angekommen bei 55 Minuten.
Auf jeden Fall.
Danken euch sehr für die Frühschicht hier im NOZ-Podcast-Studio, hat Spaß gemacht und wir werden das beobachten, wie es beim VfL Osnabrück weitergeht, wie es beim TuS Bersenbrück weitergeht und gerne auch, wie es beim Herrn Stammtisch weitergeht.
Ich euch berichten, gerne.
Wir müssen vor allem noch auf zwei Sachen hinweisen. Das eine ist nämlich, dass wir das Spiel des SV Meppen im Livestream übertragen. Da kommt der Kollege Christoph Schillingmann und Dieter Krämer auch noch mit dazu und da werden wir uns dann alle in Meppen treffen und werden die Übertragung am Mittwoch ab kurz vor Anpfiff, ich denke mal 18:45 wahrscheinlich starten auf noz.de, also jeder, der nicht im Stadion sein kann, kann bei uns einschalten. Ja, und wir möchten noch darauf hinweisen, dass wir noch neues Format haben, nämlich ein Videoformat, so wie ich es sehe. Da hoffen wir, dass wir euch auch mal begrüßen können dabei. Da analysieren wir immer die Spiele des VfL am Tag nach den Spielen, die Ligaspiele. Und wir haben jetzt unter anderem die erste Folge mit Daniel Flottmann gestern aufgezeichnet, ist auch auf noz.de zu sehen. Also wer noch ein bisschen stärker nochmal, wir haben ja hier auch schon einiges gesprochen über das Sandhausen-Spiel, aber nochmal stärker auch auf die dritte Liga gucken will, auf den Saisonstart des VfL, dann würden wir das noch gerne ans Herz legen.
Einschalten, genau.
Yep.
Und jetzt genießen am nächsten Mittwoch die Woche. Wir schicken Grüße raus, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und einschalten wieder nächste Woche zum Brückengeflüster. Danke an euch und tschüss.
Sehr gerne.
Gerne,
tschüss.
Danke.
Ciao. Tschüss.